Herr Finanzminister, was kann die Politik tun, was muss die Politik tun, um mehr Menschen zu helfen, Vollzeit arbeiten zu können?
Ja, einige Dinge, glaube ich, die notwendig sind. Zum einen sind es einmal Anreize zu geben, steuerlicher Natur beispielsweise, also dieser Leistungsgedanke, den auch zu entlohnen, indem wir Leistungsanreize setzen, beispielsweise für Überstunden, um das attraktiver zu gestalten. Vollzeit, ist immer in Diskussion auch, wie kann man von der Teilzeit in die Vollzeit besser kommen, hier Anreize zu setzen. Eine Idee wäre, einen Vollzeitbonus zu machen. Die Idee wäre 1.000 Euro für jeden Vollzeitarbeitenden oder Arbeitende zu machen. Und dann spielt, wie Sie es angesprochen haben, die Kinderbetreuung natürlich eine große Rolle. Wir haben da zum ersten Mal wirklich den Finanzausgleich als Vehikel auch hergenommen, Kinderbetreuung massiv zu unterstützen. Die Gemeinden, die Städte, die Bundesländer sind verantwortlich. Hier haben sie die Kompetenz und hier mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Das war, glaube ich, unbedingt notwendig. Wir haben den Zukunftsfonds ins Leben gerufen, wo wir auch Ziele definiert haben. Was muss ein Bundesland erreichen? Welche Kinderbetreuungsanteile muss ein Bundesland erreichen, um zu diesem Geld zu kommen? Und ich glaube, das war ein wichtiger Schritt, ein Paradigmenwechsel eigentlich im Finanzausgleich, um zum ersten Mal mehr Geld zur Verfügung zu stellen. Ja, weil die Herausforderungen andere sind, Kinderbetreuung beispielsweise. Da hat sich viel verändert, um eben das zu unterstützen, mehr zu arbeiten zu können, überhaupt Vollzeit arbeiten zu können. Aber das eben zu verknüpfen mit Zielen, die wir definiert haben, mit Reformen. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg. Und werden wir schauen, ob er dann nützt. Ich hoffe schon, weil das Ziel ist schon, dass wir die nächsten Jahre erstens viel Geld in die Hand nehmen, um diesen Kinderbetreuungsanteil auch massiv zu erhöhen. Da ist auch nicht jedes Bundesland gleich gut oder schlecht unterwegs, muss man auch dazu sagen. Ehrlicherweise, Wien hat da natürlich andere Voraussetzungen im städtischen Raum. Der ländliche Raum tut sich da etwas schwerer. Und um genau auf diese Bedürfnisse einzugehen, die sind unterschiedlich einmal in Österreich zwischen Stadt und Land. Genau auf diese Bedürfnisse einzugehen, da haben wir den Finanzausgleich als Vehikel hergenommen. Ich glaube, dass es ein guter Weg ist und auch ein dringend notwendiger Weg, damit wir eben Frauen oder Männer dann auch wieder mehr in die Vollzeit führen können. Da spielt die Kinderbetreuung eine ganz wesentliche Rolle.
Wir haben ja vorhin schon über das Thema private Vorsorge gesprochen. Da kommt mir natürlich gleich das Vorsorgekonto in den Sinn, das Sie, Herr Finanzminister, ja schon seit längerem fordern. Vielleicht können Sie uns ganz kurz erklären, worum es dabei geht und daran anschließend, rechnen Sie noch in dieser Legislaturperiode mit einer Umsetzung?
Ja, die zweite Frage tue ich mir natürlich schwer zu beantworten, weil es leider nicht in meinen Händen liegt, weil man Mehrheiten braucht im Parlament in einer Demokratie. Die habe ich momentan leider nicht für diese Idee, aber man soll es nie aufgeben. Bis zum Schluss dafür kämpfen. Und warum dafür kämpfen? Weil es aus meiner Sicht einfach eine absolute Notwendigkeit ist. Wir haben vorher ja schon darüber gesprochen, ein Vorsorgekonto in dem Fall wäre etwas eben nicht für Spekulanten, weil wir eine Behaltefrist auch einführen würden. Wir sprechen jetzt von 10 Jahren, da kann man bei Gott nicht mehr über Spekulation sprechen, 10 Jahre. Und innerhalb und nach diesen 10 Jahren kann man das Geld sozusagen KEST-befreit, Kapitalertragssteuer-befreit herausnehmen. Man könnte es aber, um den Vorsorgegedanken nach vorne zu bringen, auch schon früher herausnehmen, wenn man das Geld eben für Vorsorgeaktivitäten, würde ich es mal nennen, braucht, Pensionsantritt beispielsweise, eine Vorsorgewohnung sich zu kaufen, dann eben auch KEST-befreit das herauszunehmen. Ich glaube, dass das gut ist aus mehreren Sichtweisen. Zum einen eben um das Vorsorgethema. Wir haben vorher über die dritte Säule gesprochen, klassische dritte Säule. Das zu attraktivieren, um eben Vorsorge machen zu können. Und da geht es eben wieder nicht um Vermögende, sondern da geht es wirklich um den sprichwörtlichen kleinen Mann, kleine Frau, die da investieren könnte, um sich bei der dritten Säule etwas für die Vorsorge auch sparen zu können. Das ist der eine Teil. Und der zweite Teil ist natürlich auch die Attraktivierung des Kapitalmarktes dann insgesamt, die damit einhergehen würde. Also zwei Fliegen mit einer Klatsche sozusagen. Wir sind unserem Koalitionspartner, um auf die zweite Frage noch einmal zurückzukommen, sehr entgegengekommen, sind auf die Sorgen, die Ängste, die anscheinend da sind, wirklich eingegangen, beispielsweise die Behaltefrist auf 10 Jahre erhöht. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Behaltefrist kürzer ist, wenn es um grüne, nachhaltige Produkte geht. Alles vorstellbar. Ich glaube nur, wir müssen es einfach machen, hier gewisse Attraktivität herbeiführen, eben Vorsorge und aber eben das Positive auch für den Kapitalmarkt.
Frau Rohner, was halten denn Sie eigentlich von der Idee eines solchen Vorsorgekontos?
Ja, aus meiner Sicht ist es, ich glaube, wie der Bundesminister schon angesprochen hat, höchste Zeit für Österreich, quasi sowohl quasi als Staat, aber auch für die Bürger, hier Maßnahmen zu setzen, um das gesamte Pensionssystem nachhaltiger aufzustellen. Und da gehört eben die dritte Säule dazu. Die ist sicher in Österreich noch unterrepräsentiert oder, ich sage jetzt mal, ausbaufähig. Und da gibt es international gute Beispiele, wie so etwas geklappt hat. Und wir sehen das ja auch an vielen unserer Kundinnen und Kunden, dass der Wille da ist, ja, also dass man wirklich auch langfristig am Kapitalmarkt für sich vorsorgen möchte. Und ich glaube, das Vorsorgedepot könnte hier mehr Sichtbarkeit schaffen für einen Weg, wie man sinnvoll investieren kann. Und in Österreich gibt es, glaube ich, dazu noch die Sonderheit, dass in Österreich Produkte oder Kapitalmarktprodukte, Finanzprodukte mehr verkauft werden als gekauft. Das heißt, man hat oft auch, ist abhängig von Menschen, die vor einem sitzen, die einem Produkte empfehlen und die im Idealfall mit den Interessen des eigenen Personen quasi vereint sind und quasi gemeinsam für den Kunden oder für die Kundin dann das Beste herausholen. Aber aus meiner Sicht könnte auch hier das Vorsorgedepot oder das Vorsorgekonto einen wesentlichen Beitrag schaffen, um die richtigen Rahmenbedingungen aufzuzeigen, wie man eben langfristig für sich und für seine Zukunft, für seine Kinder vorsorgen kann. Das heißt, wie verhalte ich mich richtig? Und da finde ich die 10 Jahre einen sehr, sehr sinnvollen Vorstoß. Aber auch welche Produkte, welche Anlage, Finanzprodukte sollten da drinnen sein? Und zu welchen Kosten? Das ist ja auch oft ein Riesenthema, dass da Menschen Produkte angeboten bekommen, die vollkommen intransparent Kosten haben, die man so als Normalbürger vielleicht im ersten Moment gar nicht sieht. Und ich glaube, da könnte ein Vorsorgedepot ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil sein, um Menschen in Österreich mehr Mut auch zu geben, am Kapitalmarkt zu investieren. Und als Frau muss ich sagen, gerade auch für Frauen könnte das aus meiner Sicht ein echter Gamechanger sein, weil viele Frauen einfach die erste Säule und die zweite Säule in Phasen der Teilzeit, in Phasen der Karenz schwächen. Und das ist jedem oder jeder selber überlassen, wie lange sie das tun. Aber das ist Vorsorgedepot könnte gerade auch bevor, und bei mir war das ja auch so, dass ich gesagt habe, davor hätte ich eigentlich schon die Möglichkeit gehabt, als junger Mensch mit der Vorsorge zu beginnen. Und ich glaube, mir hätte das sehr geholfen, wenn ich gewusst hätte, da gibt's ein Vehikel, das vom Staat quasi gemacht ist und incentiviert wird, das mir hilft, langfristig wirklich vorzusorgen. Und da kann das aus meiner Sicht wesentlich beitragen, dass Menschen sich noch wohler fühlen, wirklich privat vorzusorgen.
Und weil Sie die anderen Staaten angesprochen haben, wo es ja gute Modelle zum Teil gibt zumindest, es wird ja auf europäischer Ebene ganz intensiv besprochen. Also wenn wir über die Kapitalmarktunion reden, dann ist das einer der Punkte, der Vorschläge und Maßnahmen, die durchaus vorgeschlagen werden. Also wir sind da nicht alleine mit solchen Möglichkeiten. Und darum sollte man es dringend umsetzen. Also wie gesagt, mehrere Vorteile, Vorsorge und Kapitalmarkt.
Vielleicht auch ergänzend, wenn ich darf. Also ich glaube, Sie sprechen auch dieses Pan-European Pension Product an. Ja. Wir haben uns mit dem auch sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Und da gibt es auch zum Beispiel eben diese obere Grenze, dass das eben nur 1% an Fees haben darf. In Österreich ist es noch nicht ratifiziert, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber das ist ein ganz, ganz tolles, ich glaube gerade dadurch, dass viele Menschen in Österreich oder mobiler werden und auch eine Zeit lang im Ausland leben, das wäre irrsinnig toll, wenn so ein Produkt es ihnen ermöglicht, über ihre Grenzen hinaus eigentlich für ihre private Vorsorge etwas zu tun. Also finden wir ein total spannendes Thema.
Vor kurzem wurde ja der Bundesschatz, den es bis 2020 schon einmal gab, wieder zum Leben erweckt. Herr Finanzminister, vielleicht können Sie uns ganz kurz erklären, worum es sich beim Bundesschatz eigentlich handelt.
Es ist ein fantastisches Produkt, das ich nur jedem und jeder empfehlen kann. Nein, Spaß beiseite. Es war schon die Überlegung, wie können wir Privaten eine gewisse Möglichkeit geben, am Staat zu partizipieren sozusagen. Der Staat ist ein hervorragender Schuldner, selbstverständlich, mit tollen Möglichkeiten. Und dieser Bundesschatz gibt eben Privatpersonen die Möglichkeit, hier teilzunehmen, zu Geld zu investieren. Ehrlich gesagt, extrem erfolgreich gewesen die ersten paar Wochen. Die Zahlen werden wir in Kürze bekannt geben, was da alles investiert worden ist. Kleiner Teaser. Sozusagen, wir sind jetzt bei 1 Milliarde Euro angekommen. Also es ist schon beeindruckend. was hier auch die Bundesfinanzierungsagentur an organisatorischen Arbeiten geleistet hat. Es ist ein extrem sicheres Produkt für jeden Österreicher, jede Österreicherin, das ich nur jedem empfehlen kann. Wir haben das auch mit den Banken entsprechend abgesprochen. Natürlich nicht, soll auch kein Gegenprodukt oder Gegenveranstaltung gegenüber Banken sein. Im Gegenteil, es soll sich ergänzen. Der Wettbewerb ist nicht so schlecht. Und deswegen haben wir uns dazu durchgerungen, es zu tun. Und wie gesagt, der Erfolg gibt dem Produkt Bundesschatz durchaus recht.
Frau Rohne, was halten denn Sie eigentlich von solchen staatlichen Anlageformen? Und haben Sie auch schon Bundesschätze gekauft?
Ich habe mir sofort Bundesschätze gekauft und oute mich hier gerne als großer Fan. Aus zwei Punkten oder aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, weil ich, und da kommt vielleicht die Diplom-Ingenieurin nochmal durch, den digitalen Prozess und das digitale Kundenerlebnis extrem toll umgesetzt finde. Also es hält wirklich das, was versprochen wurde, dass man innerhalb von wenigen Sekunden da investieren kann. Und das macht mich irgendwie stolz als Bürgerin, dass man da irgendwie als Staat auch im 21. Jahrhundert ankommen kann. Und der zweite Grund, und Sie haben es angesprochen, das hat mich schon noch ein bisschen fasziniert, weil es eigentlich, ich sage jetzt einmal, schon auf eine gewisse Art und Weise ja doch eine, um es spitz zu formulieren, Kampfansage an Festgeldkonten ist. Und wir als junges Finanzunternehmen natürlich Wettbewerb sehr begrüßen und hier es einen ganz, ganz spannenden Vorstoß finden. Ich persönlich nutze es als Diversifikation meiner kurzfristigen Strategien oder Anlagestrategien. Also für meinen langfristigen Vermögensbau bin ich doch dann eher auf der Aktienseite als auf der Anleihenseite, aber für kurzfristige Veranlagungen finde ich das wirklich ein ganz, ganz, also finde ich es also allgemein ein wirklich tolles Produkt.
Und zu dieser Umsetzung, weil Sie es angesprochen haben, die digitale Umsetzung, das war wirklich eine tolle Leistung, muss ich ehrlich sagen. Es funktioniert fantastisch. Ja. Und auch diese unterschiedlichen Möglichkeiten. Sie haben angesprochen, Langfristprodukte, die es auch geben würde, aber verstehe ich natürlich, dass da Aktien Ihnen lieber sind. Kurzfristprodukte, grüne Produkte in kurzfristig und langfristig. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann sich wirklich aussuchen, je nach Vorlieben sozusagen. Und das finde ich das Tolle und es funktioniert technisch einwandfrei. Also nochmal Glückwunsch auch an die Bundesfinanzierungsagentur, die das gemacht hat.
Obwohl zwar aktuelle Erhebungen zeigen, dass die Bereitschaft der Österreicherinnen und Österreicher, ihr Geld am Kapitalmarkt zu investieren, steigt, sehen wir trotzdem noch eine recht erhebliche Kapitalmarktskepsis in Österreich. Wundert Sie das, Herr Finanzminister?
Ja, das ist eine extrem interessante Frage, die uns ständig begleitet. Der Österreicher, die Österreicherin sind relativ risikoavers, wenn es um einen Kapitalmarkt geht. Wir sind unglaublich risikofreudig, wenn es um variable Zinsen geht. Da sind wir extrem stark, unter Anführungszeichen. Da haben wir viele, viele davon. Auch Fremdwährungskredite ist der Österreicher, die Österreicherin extrem risikofreudig. Ich erinnere mich an die Schweizer Franken und an die japanischen Yen. Österreich war interessanterweise das Land mit am zweitmeisten Yen-Krediten weltweit nach Japan. Also es ist total interessant eigentlich. Also da sind wir unglaublich risikofreudig und beim Kapitalmarkt nicht. Und das müssen wir ändern, weil es einfach keinen Sinn macht. Die Welt hat sich verändert. Der Kapitalmarkt ist interessant für alle Einkommensgruppen, die für die breite Masse sozusagen geworden. Und da müssen wir daran arbeiten, dass wir das verbessern mit Möglichkeiten rechtlicher Natur, steuerlicher Natur. Finanzbildung wird eine Riesenrolle dabei spielen, um das eben schon in jungen Jahren klarzumachen, dass es nichts Böses ist, dass es nichts für Spekulanten ist, sondern dass es einfach um die Vorsorge geht auch. Und Kapital zu lukrieren, das ist noch der gute Nebeneffekt. Also ja, es ist interessant, wir sind risikoavers, wir Österreicherinnen und Österreicher, aber an dem müssen wir arbeiten, dass es eben nicht mehr so ist.
Was glauben denn Sie, Frau Rohne, woher kommt diese Kapitalmarktskepsis in Österreich?
Ja, also ich glaube, man kann es, wie Sie richtig gesagt haben, man kann es zusammenfassen in Österreich mit der Finanzbildung, Finanzbildung, Finanzbildung und Ideologie. Also dieses Thema, es gehört eben nur, also es gehört den Reichen, das ist nur, wenn ich was für vermögend habe. Wir haben oft auch das Thema, dass Kunden zu uns kommen und sagen so, ja, aber nehmen Sie mich überhaupt, wenn ich quasi nur 25 Euro pro Monat quasi ansparen möchte oder investieren möchte. Also dieses Gefühl, dass man da eigentlich eine Barriere hat, die ist nach wie vor sehr groß. Und ich nehme mich da selber nicht aus, also jetzt weniger von der Ideologie her, aber bei dem Thema Finanzbildung, ich hatte selber in der Phase, wo es mich dann wirklich beschäftigt hat, ich hatte nicht das Gefühl, dass ich mich gut auskenne. Das beginnt bei den, sagen wir mal, wirklich Basics wie, was ist eine Aktie, was ist eine Anleihe, aber insbesondere, und das ist bei uns ein großes Thema, wo wir immer sehr stark aufklären, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Volatilität und Risiko? Es geht am Finanzmarkt aus unserer Sicht eben insbesondere, wenn man langfristig denkt, nicht darum, Risiken zu vermeiden, sondern Risiken zu managen. Und da hat quasi Volatilität eine andere Bedeutung, wenn sie kurzfristig passiert, aber man langfristig denkt. Und da nutzen wir die Möglichkeit, bei Fruits viele Erstgespräche, viele Informationsgespräche anzubieten, um hier wirklich quasi ein paar so Mythen des Kapitalmarkts aufzuräumen. Und dann geht beim Geldveranlagen nichts ohne Vertrauen. Und das bauen wir auf, weil wir, oder insbesondere, weil wir sehr transparent umgehen. Das heißt, wir haben eine sehr transparente Kostenstruktur. Wir sind zu 100% unabhängig. Das heißt, wir kaufen keine Produkte, an denen wir nochmal verdienen, sondern wirklich die Selektion der Wertpapiere passiert zu 100% unabhängig. Und das Dritte, was wir machen, ist, wir gehen einfach systematisch vor. Wir sind keine Spekulanten, wir sind keine Gambler. Wir machen langfristige Analysen, langfristige Recherchen und managen die Portfolios dementsprechend auch. Und insofern sind das die Maßnahmen, mit denen wir versuchen, die Skepsis den Kunden oder die Ängste und Sorgen unseren Kunden zu nehmen.
Und wir versuchen, sie unserem Koalitionspartner zu nehmen.
Frau Rohne, wie ist denn das eigentlich? Gibt es einen Unterschied, wie Männer und Frauen ihr Geld investieren?
Auf jeden Fall. Männer sind grundsätzlich in ihrer Entscheidung impulsiver und mutiger. Frauen kommen meistens sehr gut vorbereitet zu den Informationsgesprächen, brauchen auch länger, um sich die Entscheidung dann zum Investment zu tätigen, haben auch meistens, und das ist auch etwas, was zum Thema Finanzbildung ein bisschen gehört aus unserer Sicht, ist das ganze Thema so Finanzplanung, also Financial Planning. Wie gehe ich mit meinen Fixkosten um? Was bleibt mir übrig? Womit kann ich umgehen? Wie kann ich haushalten? Was ist mein Notgroschen? Was darüber hinaus bleibt im Übrig, um wirklich langfristig für mich vorzusorgen? Und da sehen wir schon Unterschiede, gerade bei den Frauen, die mit uns dann auch persönlich sprechen. Man kann ja bei uns auch alles digital machen. Dauert zwar nicht 60 Sekunden, aber zumindest 15 Minuten. Aber die Frauen und Männer, die mit uns sprechen, da sehen wir die Frauen eher in den Erstgesprächen, in den Informationsgesprächen. Und wenn sie dann bei uns Kunden sind, dann bleiben sie bei ihren Entscheidungen. Also dieses typische Buy and Hold, das können die Frauen auch manchmal viel besser. Und die Männer sind die, die oft nochmal hinterfragen, die gerade wenn wir als Investmentexperten oder unser Team an Investmentexperten Entscheidungen trifft, die da nochmal sehr, sehr stark versuchen, das zu challengen. Also wir sehen hier schon Unterschiede, aber Gott sei Dank haben wir es mit Fruits geschafft, doch einen Kundenstamm von 40%, also weiblichen, 40% weiblichen Kunden auch zu erreichen. Dadurch glaube ich, dass wir sowohl für Männer als auch für Frauen ein wirklich attraktives Produkt haben.
Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angelangt, aber wir haben noch eine letzte Frage an Sie beide. Wie legen denn Sie eigentlich Ihr Geld an?
Der Bundesschatz natürlich, selbstverständlich. Der Bundesschatz, ich investiere in die Ausbildung meiner Kinder sehr viel und wir haben uns ein Eigenheim zugelegt, wo es natürlich auch um die Rückzahlung geht, unser Familienhaus, das wir zu finanzieren haben.
Ja, bei mir ist es tatsächlich Fruits. Ich habe mit Fruits begonnen zu investieren und habe mittlerweile 3 Depots. Eins für meine Pension, eins für meine Kinder, die sind noch so klein, dass ich es noch zusammen habe, und eins für mein Taufkind mittlerweile.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast-Anbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Shownotes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social-Media-Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Shownotes. Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute!